Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Weltkirche auf einer Insel. Wie Migranten die Kirche auf Island bereichern. Von Klaus Böllert. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Island geht es wirtschaftlich sehr gut. So gut, dass viele Arbeitsmigranten kommen, mehrheitlich aus Polen, aus Litauen und von den Philippinen, also viele katholische Christen. Das sieht man gleich, wenn man den Landakot betritt. Es handelt sich dabei um einen Hügel in der Hauptstadt Reykjavik, wo die katholische Kathedrale steht. Diese Kirche ist sonntags mehrmals voll. Katholische Isländer wie Ólafur Kristinsson sind dann in der Minderheit.
Stimmt, stimmt. Wir sind eine sehr kleine Minderheit, aber wir fühlen uns wohl. Die katholische Kirche ist die einzige große Einwanderkirche, die man hat, also für Integrationspunkt. Wenn man über Multikulti spricht, dann ist das die katholische Kirche.
Es gibt in der Kathedrale Gottesdienste in polnischer Sprache, da bleiben die polnischen Christen eher unter sich. Im englischsprachigen Gottesdienst versammeln sich dagegen Christen vieler unterschiedlicher Nationen und auch im Gottesdienst in isländischer Sprache. Der klare Ablauf eines katholischen Gottesdienstes hilft beim gemeinsamen Feiern und auch das Kirchenlatein. Kyrie oder Gloria in excelsis Deo klingen eben weltweit gleich. Gebete wie das Vaterunser sprechen dann alle in ihrer jeweiligen Landessprache. Der Chor singt auf Isländisch. Aber natürlich ist die Sprachbarriere hoch. Isländisch ist sehr schwer zu lernen. Meist hilft man sich mit Englisch, aber schon beim Kaffee nach dem Gottesdienst sitzen dann doch die Polen bei den Polen und auch die Filipinos haben einen Tisch für sich. An dem sitzt Caroline und die ist sehr froh, dass es außer ihr noch viele andere Filipinos auf Island gibt.
It's good like in Philippines because we're from Philippines, so strong Catholic in Philippines is very strong. So when we come here, we bring it in the same thing. It's good.
Es ist gut, weil die Philippinen ein sehr katholisches Land sind und wenn wir hierher kommen, bringen wir das mit. Das ist gut.
Zwischen den polnischen und philippinischen Gruppen sitzen eher vereinzelt Isländer wie Ólafur Kristinsson.
Ich glaube, innerhalb jeder Gruppe gibt's mehr Kontakte als zwischen den Gruppen.
Das ist auch ein Problem, das Serra Jakob bewegt, den Kanzler des Bistums Reykjavik, das ganz Island umschließt. Ein Kanzler ist hier so etwas wie der Büroleiter des Bischofs. Serra Jakob ist Priester und stammt aus Frankreich, aus dem Elsass. Also auch er ist Migrant, so wie alle insgesamt 16 katholischen Priester auf Island. Gerade die Gruppe der polnischen und philippinischen Katholiken auf Island ist so groß, dass sie eher jeweils unter sich bleiben.
Diese Gruppen zusammenzubringen, das ist sehr schwer. Wir sind immer dabei, uns was Neues einfallen zu lassen. Wie können wir Gelegenheiten anbieten, wo die alle kommen? Zum Beispiel bei der Fronleichnam-Prozession. Aber das ist schwer. Zum Beispiel beim Weltjugendtag in Krakau. Wir haben auch eine Gruppe von Island geschickt. Und in dieser Gruppe waren nur Philippinen.
Die Hoffnung ist, dass die Kinder dieser Einwanderer, die ja auch gemeinsam auf isländische Schulen gehen, dann später nicht mehr unter sich bleiben werden. Junge Christen wie die 26-jährige Isländerin Elin versuchen, eine gemeinsame Jugendarbeit aufzubauen.
In unseren Gruppen sind hauptsächlich Filipinos, aber wir machen alles in Englisch, also kann jeder kommen. Wir haben auch viele Amerikaner. Wir gehen vor allem in die Richtung Gebet und Lobpreis.
Like praying and you're worshiping, yeah.
Im Sonntagsgottesdienst in Reykjavik und danach beim Kirchencafé erlebt man eine internationale, auch eine recht junge Kirche und eine wachsende. Ende der 1990er Jahre gab es nicht einmal 3000 registrierte Katholiken in Island. Heute sind es 13.000. Das sind aber immer noch nur rund 3,5% der Isländer. Werktags braucht es darum auch schon manchmal Mut zum Bekenntnis, sagen Jung und Alt, sagen die 26-jährige Elin und der schon betagte Olafur Christensson.
Die ganze Gesellschaft ist gegen alles, was mit Glauben zu tun hat. Und wenn man dann sagt, man ist katholisch und Isländer, dann kriegt man große Augen.
It's a challenge every day, especially like when you start to work and in school, because
es ist eine Herausforderung, besonders wenn du auf der Arbeit oder in der Schule bist. Sie verstehen das nicht und fragen, warum du in der Kirche bist. Es ist sehr herausfordernd, aber ich bin einfach froh, denn die Gemeinschaft hilft mir zu wachsen.
Im Jahr 1000 beschlossen die Isländer auf einem Alting der Versammlung der Fürsten, das Christentum anzunehmen. Alle Isländer wurden getauft, aber es blieb erlaubt, den alten Göttern im Stillen zu dienen, eine friedliche Christianisierung. 551 Jahre später wurde die Reformation durchgesetzt, nicht ganz friedlich. Danach gab es jahrhundertelang keine katholischen Christen mehr in Island. Bis französische Missionare kamen, erzählt Sarah Jakob.
Erst nach den Anfängen der Missionstätigkeit der Kirche mit zwei französischen Priestern im 19. Jahrhundert ist ein Isländer katholisch geworden und hat die erste katholische Familie gegründet. Und von dieser Familie habe ich noch eine Tochter noch gut gekannt, sodass man sehen kann, dass die Geschichte, die neuere Geschichte der Kirche sehr, sehr kurz ist eigentlich. Von dieser Familie, die sind jetzt bei der sechsten Generation, das ist heute noch der Kern der isländischen Gemeinde.
Als Sarah Jakob vor 34 Jahren aus Frankreich nach Island kam, war Island noch ein anderes Land. Es gab nicht den heutigen Reichtum, nur wenige Touristen und nur etwas mehr als 1000 Katholiken. Die Infrastruktur war so schlecht ausgebaut, dass es nichts Ungewöhnliches war, wenn er am Wochenende Stunde um Stunde unterwegs war, um im Norden eine Beerdigung zu halten. Eine ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben.
Und das war im Februar, dann bin ich mit dem Auto hingefahren, weil ich traute dem Flugzeug nicht. Im Winter manchmal wird nicht geflogen und das bedeutete 17 Stunden und ganz allein. Ich habe keine 5 Autos gesehen unterwegs. Der Gottesdienst war sehr schön, aber der einzige Katholik im Gottesdienst, der war im Sarg.
Mit dem Wirtschaftsaufschwung, auch durch den Tourismus, kamen die Arbeitsmigranten. Im Jahr 2000 zählte man erstmals mehr Touristen als Einwohner. 300.000 Reisende kamen. Die Infrastruktur wurde und wird ausgebaut. Inzwischen besuchen um die 2 Millionen Touristen im Jahr Island. Auch deshalb ist Island auf Migration angewiesen. Inzwischen sind 12,5% der Isländer Migranten. Arbeiten sie und wollen sich integrieren, sind sie auch willkommen, wie Gísli Halldórsson sagt, der Bürgermeister von Aarborg im Südwesten von Island.
We are few here in Iceland. I think we can really use different thinking and new people.
Wir sind nur wenige hier auf Island. Wir können wirklich anderes denken und neue Leute hier gebrauchen.
Dass dieses neue Denken von neuen Leuten oft auch katholisch geprägt ist, stört ihn nicht. Gerade soll in Zelfos, das zur Gemeinde Arburg gehört, eine neue katholische Kirche gebaut werden. Bürgermeister Gisli Halderson sieht eine wichtige Scharnierrolle der katholischen Kirche.
It's difficult to move to a new country.
Es ist schwierig, in ein anderes Land zu gehen, besonders wenn du katholisch bist. Denn die katholische Bevölkerung ist nicht groß und du findest nicht überall katholische Kirchen. Ich denke, dass die katholische Kirche eine Vermittlerin sein kann, dass sie es den Einwanderern leicht machen kann, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Wir machen uns Sorgen, weil viele Migranten aus denselben Ländern kommen, dass sie unter sich bleiben und sich nicht integrieren. Also hat die katholische Kirche da eine echte Funktion, uns alle besser zu verknüpfen.
Dazu braucht die Kirche Gemeinde- und Gotteshäuser, aber Islands Kirche ist nicht in der Lage, selber zu bauen. Island ist doch ein reiches Land? Stimmt, sagt Serra Jakob, aber...
Nicht die katholische Kirche. Die ist arm in einem reichen Land. Unsere Katholiken erstens sind fast alle Einwanderer. Die haben die niedrigsten Stellen, Arbeitsstellen in Island. Die haben ihre Familien. Die können nicht viel geben. Und das Land ist reich, aber das Leben ist auch sehr, sehr kostspielig. Da kann die Kirche mit ihren eigenen Einkommen hier im Land, die kann das nicht decken. Vom Staat doch, wir haben einen Zuschuss für jeden registrierten Katholik von etwa 90 Euro pro Jahr. Damit bezahlen wir die Steuer, die Versicherungen, die Transportkosten und dann ist es schon aus. Dann stehen wir da mit leeren Händen.
Deshalb ist die isländische Kirche auf Hilfe aus Deutschland angewiesen und die bekommt sie. Zum einen vom Ansgar-Werk. Dahinter verbirgt sich eine Stiftung der Bistümer Osnabrück und Hamburg, die die weit verstreut lebenden Katholiken in den nordischen Ländern unterstützt. In Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und Island. Doch an erster Stelle ist hier das Bonifatius-Werk der deutschen Katholiken zu nennen. Prälat Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatius-Werkes und sehr regelmäßig im Gespräch mit der Kirche auf Island. Dabei geht es auch um neue Hilfsprojekte.
Dafür sind sie sehr dankbar. Aber ich erlebe immer wieder auch, dass die Menschen sagen, es ist schön, dass ihr an uns denkt, dass wir auch in dieser Vereinzelung nicht allein gelassen werden. Keiner soll alleine glauben, dass wir füreinander beten und in diesem Band verbunden sind, aber auch als Zeichen großer Wertschätzung zu sehen, ja, dass wir auch zusammenstehen und zusammengehören.
Wie hilft das Bonifatiuswerk der katholischen Kirche in Island?
Zum einen hilft es natürlich mit, dass Kirchen gebaut werden können, Klöster, Einrichtungen für die Gemeinden, dass sie auch erhalten werden können. Gerade ist neu ein Exerzitienhaus und Gästehaus entstanden mit der Kirche dazu. Wir helfen natürlich auch in der karitativen und katechetischen Arbeit. Wir haben auch zwei Personalstellen, die wir hier unterstützen. Und aus Deutschland über das Bonifatiuswerk werden auch alle Priester unterstützt in einer Gehaltsstützung für Autos, für Wohnungen, die auch mit anfallen. Also die ganze Bandbreite bis hin, dass hier auf Island sogar zwei Bonibusse fahren. Die helfen als mobiler Glaubenshelfer, die Menschen zusammenzubringen.
Da gibt es dann mal 600 Euro für einen Kongress, aber auch hohe Summen wie 360.000 Euro für die Errichtung eines Exerzitienhauses mit einer Kapelle in Stykkishólmur. Und ebenso wie in anderen nordischen Ländern fördert das Bonifatiuswerk ganz gezielt auch die Ansiedlung von Ordensgemeinschaften in Island.
Ja, weil das für mich anders Orte sind. Orte des Gebetes, Orte der Ordensgemeinschaft, die wir brauchen. Es ist schon erfreulich zu sehen, dass in den letzten Jahren gerade oft auf alten Spuren und Wurzeln sich neue Klöster angesiedelt haben. In völlig säkularisierten Gegenden und Landen, wo Menschen entdecken, hier sind Orte, wo Menschen für mich beten, wo ich mit meinen Fragen kommen kann. Aber die auch angenommen werden, mehr und mehr auch in der kulturellen Landschaft. Und wo auch Leute, die nicht zur katholischen Kirche gehören, einen Ort finden, der sie anzieht, der für sie anders ist. Wo sie merken, hier leben Menschen aus christlichem Geist und versuchen auch für mich zu beten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Deswegen unterstützt das Bonifatiuswerk auch gerade diese Orte.
Die Klöster können dabei an ganz alte und auch jüngere Traditionen anschließen. Nach der Christianisierung im Jahr 1000 bis zur Reformation gab es einige Klöster auf Island und dann auch wieder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit Hilfe des Bonifatiuswerkes wurde ja auch das Exerzitien- und Gästehaus in Stykkisholmur im Nordwesten Islands eröffnet. Direkt daneben befindet sich ein heute staatliches Krankenhaus, das 1933 von belgischen Ordensschwestern gegründet wurde. Die Leiterin des katholischen Gästehauses, Unur Svensson, erzählt.
Zu dieser Zeit hatten wir nur zwei Krankenhäuser in Reykjavik, sonst nichts. Also war es sehr aufregend, dass die belgischen Nonnen Stykkisholmur wählten, eine sehr kleine Ortschaft 2 Stunden von Reykjavik entfernt. Sie kamen mit dem Boot hier im Hafen an. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Sie begannen ihr Haus zu bauen mit der Kapelle und dann den alten Teil des Krankenhauses. Es war sehr kalt und dunkel, so wie die Winter hier sind. Sie hatten einfach diese Mission und sie haben es einfach getan. Ein Krankenhaus in Reykjavik wurde auch von katholischen Nonnen geleitet. Was wäre aus dem Gesundheitssystem in Island geworden, wenn diese Leute nicht gekommen wären?
Mit den ersten Katholiken kamen im 20. Jahrhundert auch katholische Ordensgemeinschaften nach Island, so wie die Karmelitinnen. Sie wohnen in einem langen, weißen, zweistöckigen Bau auf einem Hügel in Reykjavik. Rechts eine Mauer, links der Eingang zur Kapelle. Es ist 8 Uhr morgens, Zeit für den Frühgottesdienst. Wer die Kapelle betritt, wird möglicherweise meinen, die Musik käme vom Band. Zehn Karmelitinnen stehen im Seitenschiff von der Gemeinde abgetrennt durch ein Gitter und halten Flöten, Geigen und Notenmappen in den Händen. Die Schwestern kommen alle aus Polen und leben zum Teil schon recht lange in Island. 1984 gründeten sie das Kloster. Seitdem lebt auch Schwester Agnes hier. Sie glaubt, dass es kein Zufall ist, dass die Nonnen hier so musikalisch sind.
Isländische Leute singen sehr gut und dann vielleicht Jesus weiß das und senden hier Schwestern, die können das machen.
Die Schwestern leben vom Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, vom Verkauf von Kerzen und Kräutern, von Spenden, auch aus Deutschland. Island als boomendes Land, als große Touristenattraktion. Hier im Kloster, auch Karmel genannt, ist davon wenig zu spüren. Die Schwestern wissen davon, sehen es aber nicht, denn sich in Reykjavik umschauen, die Naturwunder Islands besuchen, das machen die Ordensschwestern hier normalerweise nur einmal im Leben.
Immer die Mädchen, die kommen zu Eintritten, zuerst fahren, das etwas zu sehen. Aber wir sind in Klausur.
Konkret heißt das, Schwester Agnes hat den Karmel 1984 zuletzt verlassen.
Ja, genau.
Man hört es, unglücklich muss so ein Leben offensichtlich nicht machen. Aber das geht nur aus einer tiefen Spiritualität heraus.
Weil Jesus hat uns hier rufen zu Island, dann wir lieben dieses Land. Wir lieben diese Leute und wollen, dass diese Leute sind glücklich mit das kennen Jesus.
Weil sie Jesus kennen, sind sie glücklich. Das, was Schwester Agnes sagt, ist eine Erfahrung, die sie mit ihren Mitschwestern teilt. Seit kurzem gibt es eine Novizin im Karmel von Reykjavik. Es ist Schwester Martha. Auch sie stammt aus Polen, aber sie kam ursprünglich nicht nach Island, um in das Kloster einzutreten, sondern um zu arbeiten.
Ich kam nach Island, wenn ich mich recht erinnere, 2014, um 3 Jahre in einem isländischen Laden zu arbeiten. Und dann lernte ich das Kloster kennen und wurde eine Nonne.
Dies, nachdem sie immer wieder zu Gottesdiensten, Gebetszeiten und Glaubensgesprächen zu den Karmelitinnen gekommen war. Schwester Martha weiß, dass sie nach den ewigen Gelübden nie mehr das Haus verlassen wird, nie mehr in ihre polnische Heimat zurückkehren kann und auch nicht mehr die Gletscher, Vulkane, Wasserfälle und die anderen Naturwunder Islands sehen wird. Eine schwere Entscheidung? Nein, sagt sie, denn jemand anderes hat für sie entschieden.
Der wichtigste Grund ist, näher und näher zu Jesus zu kommen und ihn mehr und mehr zu lieben. Ich glaube, dass er diesen Ort für mich gewählt hat. Da kann ich nicht sagen, nein, Jesus, ich möchte lieber draußen mit den Leuten leben, weil ich tief im Herzen spüre, dass dies mein Platz ist, den er für mich ausgesucht hat.
Schwester Martha ist ein hoffnungsvolles Beispiel für die Kirche in Island, weil sie sich ganz für Island entschieden hat und als Nonne hier dauerhaft spirituell wirken wird. Die katholische Kirche Islands wächst und wird mehr und mehr durch Migranten geprägt. Noch bleiben vor allem Polen und Filipinos unter sich. Die Hoffnung ist, dass die zweite Generation der Migranten in Island wirklich heimisch wird, dass sie eine eigene isländisch-katholische Identität entwickeln. Als Kirche in Island mit Wurzeln in aller Welt.